Guten Morgen miteinander. Der Philippus, der Jünger, ist mitten im Gespräch zu Jesus gekommen und hat ihm gesagt, zeige uns den Vater. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn einer uns den Vater zeigen kann, dann ist es wirklich Jesus Christus. Er hat gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und bei dem wunderbaren Gleichnis, bei dieser Geschichte, die nennen wir ja der verlorene Sohn, da zeigt uns Jesus der Vater, wie er wirklich ist. Der hat zwei Söhne gehabt und der Jünger ist zu ihm gekommen und hat gesagt, Vater, ich wette meinen Teil, gib du mir den. Der Vater hat ihm den Teil gegeben und der junge Bursch ist nach einiger Zeit in ein fernes Land gezogen. Und er zog in ein fernes Land. Wir haben heute das Jahr eine Velotour gemacht, nicht in einem fernen Land, sondern da in der Schweiz, von Thun nach Brugg. Mit unserem Sohn und mit unseren zwei Enkelinnen. Xenia ist 11 und Dalina ist 9. Und auch Thomas und der Opa haben im kleinen Zelt übernachtet, wieder einmal. Dann haben wir einen Abend, sind wir so ins Gespräch gekommen mit dem Sohn. Die Kinder waren am Spielen. Und dann ist die Frage auftaucht, wie lange kommen die beiden noch mit? Wie lange kommen die beiden noch mit? Und der Christoph hat gesagt, beim Lukas, seinem Kollegen, da kommt die Älteste schon nicht mehr mit. Alle, die das erlebt haben, die wissen, dass das weh tut. Da ist man als Familie in den Ferien wie eine eingeschworene Gemeinschaft. Man entdeckt alles miteinander. Man geniesst alles miteinander. Und plötzlich bröckelt die Gemeinschaft dahin. Und eins will nicht mehr mitkommen. Die Frage betrifft ja nicht nur die Ferien. Man fragt sich dann, wie lange kommen unsere Kinder noch in die Gemeinde? Wie lange gehen unsere Wege den Weg, wo wir ihnen vorgelebt haben? Wie lange kommen sie noch als Familie treffen? Der Vater hat kein Wort verloren. Der hat seinem Sohn einfach den Anteil gegeben, und der ist weggezogen. Warum lässt Gott uns Menschen einfach ziehen? Uns Menschen, die er doch geschaffen hat und wir seine Geschöpfe sind, er lässt sie einfach ziehen, wenn doch offensichtlich ist, dass der Weg ins Dunkle geht. Das ist eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Warum lässt Gott die Menschen, die er doch geschaffen hat, einfach so reinlaufen ins Dunkle und teils ins Verderben? In dem fernen Land steht, das ist ein weit weg von Gott. Jetzt ist er frei. Jetzt hat er sich selbst behaupten können. Das ist ein Bild vom Mensch, der ohne Gott lebt. Gott ist jetzt weit weg, den braucht er nicht mehr. Er schaut selber für sich, lebt nach dem Motto, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Aber bald mal, wir sagen, hat er sein Pulver verschossen, hat alles durchgelassen. Jetzt ist er auf andere angewiesen gewesen. Er hat sich an einen Bürger hängen, der hat ihn zum Schweinehüten geschickt. Stellen wir uns das vor. Ein jüdischer junger Mann, in dem Land ja eigentlich die Schweine und die Säue als unrein gehalten hat, er musste die Säue hüten. Und auch dort hat er nicht einmal etwas bekommen von dem, was die Säue gegessen haben. Niemand gab sie ihm. Ganz allein ist er gewesen. Sind wir nicht im tiefsten auch ganz allein? So wie es Annemarie gesagt hat, mitten in der Nacht, wo die Gedanken kommen, sind wir allein mit unserer Ansicht, mit unseren Gefühlen, mit unseren Problemen, mit unserer Angst, mit unserer Schuld. Wir sind allein. Wir können unsere Schuld niemandem abgeben. Wir können unsere Schuld nicht einmal abziehen wie einen Rucksack und einfach nebenbei legen und weitergehen. Die Schuld ist so verflochten mit uns, dass die Bibel uns eigentlich sagt, Sünder, wir können sie nicht wegtun. Im Gleichnis heisst, an dem Punkt, da ging er in sich. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Jetzt hat er erkannt, dass er etwas falsch gemacht hat. Und er hat das auch zugegeben. Er hat das zugegeben, sich selber hat er das eingestanden. Ich finde das immer ein sehr schwieriger Punkt, bis ich mir das eingestehe, dass ich jetzt etwas Falsches gemacht habe. Dass ich einen verkehrten Weg eingeschlagen habe. Falsch in Richtung gelaufen bin. Dass ich mir das sagen muss. Aber das ist gut, auch wenn das schwer ist, wenn wir uns das selber mal sagen können. Jetzt bin ich an dem Punkt, ich habe es falsch gemacht. Ich bin den verkehrten Weg gelaufen. Und jetzt sagt er, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich will. Es ist nicht eine Forderung an andere Menschen. Ich wollte noch das und das und mehr Lohn und noch mehr Freizeit und so. Sondern das Ich will ist eigentlich ein Entschluss, ein persönlicher Entschluss, wo ihn allein betrifft. Ich will das machen. Ich will zum Vater gehen. Da merken wir schon, was der biblische Glaube aussagt. Ich und der Vater. Der biblische Glaube ist eine personale Beziehung. Eine Beziehung zwischen Person zu Person. Und der biblische Glaube der entsteht, wenn ich sage, ich will. Ich will das eingehen. Ich will zum Vater. Ich will ihm vertrauen. Der biblische Glaube gründet auf einer persönlichen, willentliche Entscheidung. Das war nicht immer klar. Im Laufe der Kirchengeschichte ist das oft missachtet worden. Ich habe zwei Erinnerungen, die sind mir so in Erinnerung gekommen, als ich Sachen jetzt gelesen habe in den letzten Jahren. Die erste Erinnerung ist die Kirchenentwicklung im Römischen Reich. Christen sind lange Zeit diskriminiert und verfolgt worden. Und dann hat mit dem Kaiser Konstantin eine Wende stattgefunden, der nämlich im Jahr 321 den Sonntag als Viertig eingeführt. Da hat es im Reich Sonnenanbeter gegeben. Die haben schon an dem Sonntag sich versammelt, aber auch Christen haben sich am Sonntag versammelt. Und weil er selber auch Christ geworden ist, hat er den Sonntag als Viertig eingeführt. Dann hat es eine Gegenbewegung gegeben, gegen die Öffnung, gegen das Christentum. Aber dann im Jahr 380 hat der Kaiser Theodosius das Christentum zur Staatsreligion erklärt. Ich zitiere jetzt. Im Jahre 380 wurde das Religionsedikt von Saloniki erlassen, das allen Untertanen unter Androhung göttlicher und irdischer Strafen die Annahme des christlichen Glaubens befahl. Die Begründung der Staatskirche hatte viele Folgen. Die in die Kirche eindringenden Volksmassen waren nicht bekehrt. Nicht bloß drangen mit dem Steigen der Zahl der Christen immer mehr oberflächlich und weltlich Gesinnte in die Gemeinde ein, auch die ernsten Christen wurden allmählich von dieser Gesinnung angesteckt. Die Weltkirche vermochte die strengen sittlichen Forderungen der Urkirche nicht aufrecht zu erhalten. Also jetzt ist plötzlich alle Menschen im Römischen Reich der christliche Glaube befohlen worden. Das sind alle Christen gewesen. Das zweite Ereignis, das hat sich zugetragen beim ersten Kreuzzug. 1095, da ist der losgezogen. Die sind ja losgezogen bis Jerusalem. Sie wollten Jerusalem befreien von den Feinden Gottes, von den Muslimen. Und natürlich sind auch die Juden Feinde Gottes gewesen. Und auf dem Weg sind die Juden dann stark getragen worden. Diese Juden in Regensburg, von denen der Chronist Albert Achen berichtet, denen ist es gnädig ergangen. Die Juden von Regensburg wurden gezwungen, in die Donau zu warten. Dort machte ein Priester über sie das Zeichen des Kreuzes. Damit waren sie alle mit einem Schlag getauft. So entsteht aber kein christlicher Glaube, wenn man Menschen zwingt und ihnen befehlt, Christen zu werden. So entsteht höchstens das Christentum, aber kein christlicher Glaube. Glauben kann man nicht erzwingen. Der Glaube entsteht nicht automatisch. Der Glaube setzt eine persönliche, willentliche Entscheidung voraus und führt dann auch zu einer persönlichen Beziehung mit Gott, dem Vater und Jesus Christus. Ich will mich aufmachen, hat der Sohn gesagt. Ich will jetzt zu meinem Vater gehen. Was Jesus jetzt einfach in die Erzählung hineinflechten tut, das nennt die Bibel schon der Paulus und der Petrus Buße und Bekehrung. Ich finde es schön, dass Jesus jetzt diesen Begriff nicht braucht, sondern dass das in die Erzählung eingeflochten ist. Das, was Buße und Bekehrung bedeutet, das wird jetzt uns in dieser Geschichte erzählt. In meiner Jugendzeit hat es viele Evangelisationen gegeben. Die Eltern wissen das auch noch, die sind auch dabei gewesen. Da ist immer auch zu der Bekehrung aufgerufen worden. Da sind immer auch Menschen führen gegangen und haben sich bekehrt. Und einige haben können bezeugen, dass sie vom Saulus zum Paulus geworden sind. Sie aus der Welt rauskommen und jetzt ein ganz anderer Mensch sind. So eine Bekehrung hat mein Vater auch erlebt. Mit 40 Jahren, als 10. Kind, das jüngste von 10 Kindern, wo nichts mit der Kirche zu tun hat, ist er plötzlich, also allmählich, es hat eine Zeit gebraucht, aber er hat sich bekehrt und er ist ein anderer Mensch geworden. Ich habe das damals oft moralisch verstanden, dass man einfach ein besserer Mensch geworden ist. Das ist auch so gewesen bei denen. Aber das ist eigentlich nicht das Kernanliegen von der Buße. Buße, Metanoia, heisst Umkehr. Umkehr zu Gott. Das heisst nicht einfach, jetzt werde ich ein besserer Mensch, sondern ich kehre um zu Gott. Und der Begriff Buße, der tut mehr die Abkehr betonen, also Abkehr von der Sünde. Und der Begriff Bekehren, da gibt es nur einmal das Wort Bekehrung im Substantiv und sonst ist immer das Verb eigentlich vorwiegend in der Bibel da. Das heisst hinwenden, hinkehren zu Gott. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Da schrieb der Paulus an Thessalonicher. Und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Der Sohn ist von Gott weggelaufen. Er ist weggelaufen, jetzt hat er Gott im Rücken gehabt. Und er hat Gott hinter sich gelassen. Er ist in ein fernes Land gegangen, ist weit, weit weg, ist er von Gott gewesen. Von dem hat er nichts mehr gesehen, nichts mehr gehört und hat er nichts mehr wollen haben von dem. Dann hat er gesagt, er ist in sich gegangen. Ich will mich aufmachen. Und er hat sich tatsächlich bekehrt. Und jetzt hat er den Blick gehabt zum Vater. Jetzt ist er auf den Vater zugegangen. Das ist seine Richtung gewesen. Blicke nur auf Jesus. Seele, eil ihm zu. Der für dich gelitten, gibt dir Fried und Ruhe. Er kennt deine Sorgen, alle deine Schuld. Er ist voll Erbarmen, voller Lieb und Huld. Wenn wir umkehren, dann gehen wir dem entgegen. Dann haben wir den im Blick, von dem alles kommt. Alles aber kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung verliehen hat. Wenn wir umkehren, dann haben wir den im Blick, der einen wunderbaren Namen hat. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Wenn wir umkehren, dann gehen wir dem entgegen, wo Himmel und Erde gemacht hat und wo alles erhalten tut bis auf den heutigen Tag. Dann gehen wir unserem Herr entgegen. Ihm wollen wir dann ehren und unter seiner Herrschaft leben. Der junge Mann hat sich aufgemacht und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Wie trifft er den Vater an? Das ist doch eine ganz schwierige Rückkehr. Wenn er jetzt wieder mal zurückkehren, mit all dieser Geschichte, die hinter ihm liegt, wie wird denn der Vater empfangen? Abweisend, mit Vorwürfen, ich habe es ja gedacht, dass er so rauskommt. Wie sollen wir dann jetzt zurückkehren und dem mächtigen Gott begegnen? Sein Vater sah ihn von Ferne. Als er gekommen ist, hat der Vater schon gesehen, jetzt kommt der Sohn heim. Er hat ihn gekannt. Und das erstaunt mich immer wieder, dass Gott auch uns kennt. Mit Namen. Wir kennen einander auch mit Namen. Aber ich frage mich immer, wie weit kennen wir eigentlich einander? Nur den Namen oder auch das Wesen, wer wir sind? Kennt ihr mich? Wahrscheinlich kaum. Ihr wisst, dass ich Maxine heiße. Das ist mein Name. Aber wer ich wirklich bin oder wie ich bin. Aber Gott kennt dich. Nicht nur deinen Namen, sondern wie du bist und wer du bist. Er weiß, was du brauchst, was man nötig hat. Und jetzt lauft Gott dem Sohn, seinem Sohn entgegen. Nimmt ihn in die Arme und küsst ihn, bevor der Sohn überhaupt etwas sagen konnte. Gottes Liebe ist da, als wir noch Sünder waren. Erst jetzt, wo er in den Armen ist von Gott, kann er sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heissen. Wenn wir jetzt das Gleichnis anschauen, merken wir, dass der Sohn eigentlich nur umkehren konnte, weil der Vater da ist mit offenen Armen. Nur deshalb, wenn der Vater gesagt hat, du kommst mir nie mehr unter die Augen, hätte er nicht mehr können. Aber weil Gott offen ist, weil Gott auf ihn zukommt und weil er auf uns zukommt, weil seine Liebe zu uns nie aufhört und seine Güte jeden Morgen neu ist. Deshalb können wir umkehren. Deshalb können wir zu ihm gehen, weil wir das wissen. Der Paulus hat das schön gesagt, der Römer, aber auch uns. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße, also zur Umkehr leitet? Es ist Gottes Güte, die dir ermöglicht, dass du kannst zu Gott umkehren. Das finde ich immer so schön, dass ich jetzt kommen kann und weiss, Gott ist da. Er ist offen, mit offenen Armen. Er weist mich nicht ab. Dann Marie und ich, wir haben 4 Kinder. Und wir haben mal zueinander gesagt, unser Haus, das ist immer offen für unsere Kinder. Ganz gleich, welcher Weg sie auch im Leben einschlagen. Ich glaube, wir haben das den Kindern nie gesagt, aber wir haben das einfach praktiziert. Und wir haben jetzt schon mehrmals erlebt, dass Kinder dann auch zu uns kommen und öffnen und auch mit schweren Sachen uns kommen, mitteilen und wieder den Rat von uns. Oder einfach nur gehört werden, einfach nur angenommen werden. Das ist Gott. Er ist offen. So wie wir unser Haus für unsere Kinder offen halten, ganz gleich, in welche Situation, dass sie kommen. Sie merken das und sie kommen gern immer wieder zu uns. Jetzt folgt Versöhnung. Das, was da beschrieben wird, ist Versöhnung. Ich sage immer, das ist mehr wie die Vergebung. Es kann sein, dass zwei in der Gemeinde etwas gegeneinander haben. Jetzt vergeben sie, sie vergeben aneinander, aber nachher leben sie weiter nebeneinander her in der Gemeinde, sitzen immer wieder dort und dort, dass sich nie begegnet haben, aber dann vergeben. Versöhnung ist aber mehr. Versöhnung nimmt an. Er ist wieder sein Sohn. Er umklammert ihn, nimmt ihn neu in Gemeinschaft auf und er darf den Frieden Gottes erleben. Alles ist gut zwischen dir und mir. Wir sind wieder aufgenommen bei Gott. Nein, er ist nicht Tagelöhner und nicht Knecht, sondern er ist Sohn. Und jetzt wird gefeiert. Lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Er war verloren. Es liegt schon viele, viele Jahre zurück. Da sind wir mit unserer Familie am Genfersee in der Ferien gewesen. Und weil wir zwei das Genfer noch kennengelernt haben, sind wir natürlich mit unseren Kindern auch wie die grosse Stadt. Ganz natürlich sind wir auch wie das grosse Kaufhaus Grand Magasin. Riesige Stöcke, ich weiß nicht mehr, wie viele Stöcke das hat, ein riesiges Kaufhaus und wir sind mit unseren 4 Kindern dort drinnen einfach mal hin und her gelaufen, bis wir gemerkt haben, der Jüngste ist nicht mehr da. Jetzt haben wir gesucht, überall. Wir haben gemerkt, wir haben ihn verloren. Wir sind hinter das Regal geschaut, einen Stock runter geschaut, wir haben ihn verloren. Wir haben ihn nicht mehr gesehen. Und er hat uns nicht mehr gesehen. Wir haben keinen Kontakt zu ihm gehabt und er hat keinen Kontakt zu uns gehabt. Das meint das. Mein Sohn ist verloren gewesen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, sagt Gott. Ich habe keinen Kontakt mit ihm gehabt. Aber jetzt ist er wieder gefunden worden. Unser Sohn ist auch gefunden worden. Schön war durch den Lautsprecher. Ein kleiner Garçon wartet dort an der Kasse auf seine Eltern. Und wie hat das eine Freude gegeben? Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Bezieht sich auf beide. Auf Gott und auf Menschen, die zurückgefunden haben. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Jetzt hat es aber noch einen älteren Sohn gehabt, oder? Der war ja auch noch dort gewesen. Der ist gerade vom Feld zurückgekehrt von seiner Arbeit. Und er war alles andere als erfreut gewesen, als er die Musik und den Tanz gehört hat und als er dann erfahren hat, dass sein jüngerer Bruder heimgekehrt ist. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Aber der Vater ist auch immer entgegengekommen. Der Vater ist rausgekommen, auch zu seinem zweiten Sohn. Aber der zweite Sohn hat ihm Vorwurf gemacht. All die Jahre diene ich dir nun, und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten. Doch mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Er aber sagte zu ihm, Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Ich spüre schon, an wen das gerichtet ist, oder? Am Anfang vom Kapitel 15 sind die erwähnt, Pharisäer. All die Jahre diene ich dir nun und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten. Botschaft der Pharisäer, Botschaft aber auch an uns. Willst du vor allem auf dein Gehorsam, auf Gebot und auf deine Arbeit bauen? Ist das Wichtigste? Besteht darin dein Glaube in der christlichen Arbeit und im Halten der Gebot? Oder willst du nicht reinkommen? Auch in unsere Gemeinschaft hinein. Zu mir kommen und Gemeinschaft mit Gott erleben. Besteht unser Christsein hauptsächlich im Tun und im Halten der Gebot oder in dieser persönlichen Beziehung zu Gott, unserem Vater und zu Jesus Christus, wo wir sagen können, Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das dürfen wir. In jeder Situation, wo wir uns befinden, sei sie auch noch so verfahren, wir dürfen uns aufmachen und zum Vater. Wir können sagen, nein, jetzt ist genug. Jetzt will ich nicht mehr allein sein mit meinen Problemen, mit meiner Schuld, mit meinem Versagen. Jetzt will ich mich aufmachen zum Vater. Dann haben wir einen neuen Blick. Wir sehen wieder ihn. Wir gehen in seine Nähe und wir dürfen seine Gemeinschaft erleben. Ein anderer hat sich auch aufgemacht. Im Alten Testament der David. Ich aber vertraue auf dich, o Herr. Ich spreche, du bist mein Gott. In deiner Hand steht mein Geschick. Amen.